Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Wie stehen Sie denn zu Schönheit? Wir reden hier gleich über ein Buch, das Ihr Verhältnis zu Schönheit sehr verändern könnte. Das ist ein Buch der Philosophin Chloe Cooper-Jones. Sie erzählt in dem Buch, dass sie als behinderte Frau oft als hässlich angesehen wird. Und gerade deshalb wollte sie rauskriegen, wie Schönheit ihr Leben verändern könnte. Und bei dieser Suche ist sie unter anderem zu einem Stadionkonzert der Popsängerin Beyoncé gegangen.
What I saw at that concert was, even though there was, 80,000 people there, somehow people really felt seen by her, and I thought, what are the ways in which I can do that on a much smaller level, obviously, in my own life and with the people around me.
Also Chloe Cooper-Jones hat bei diesem Beyoncé-Konzert erlebt, dass sich die Leute da gesehen fühlen von diesem Popstar, und sie hat überlegt, wie sie das in viel kleinerem Maßstab in ihr eigenes Leben holen könnte. Lebensverändernde Erfahrungen mit Schönheit, gleich unser Thema hier in der Lesart. Das Buch Easy Beauty, Blicke auf meine Behinderung, das ist ein sehr persönliches Buch, ein Buch, das einen tief hineinzieht in die Erfahrung, die ein anderer Mensch gemacht hat. So ging es mir jedenfalls damit. Chloe Cooper-Jones hat dieses Buch geschrieben. Sie unterrichtet Philosophie in New York, sie arbeitet auch als Journalistin, und sie hat immer wieder erlebt, dass sie angestarrt wird, dass sie als anders wahrgenommen wird, dass sie auch als hässlich angesehen wird, weil ihr Körper anders aussieht, weil sie mit einer deutlich sichtbaren Behinderung geboren wurde. Ich habe vor der Sendung mit Chloe Cooper-Jones gesprochen und sie zuerst gefragt nach dem Foto auf dem Cover des Buches. Sehr sympathisches Foto ist das von ihr und von ihrem kleinen Sohn. Deshalb die Frage, was für eine Rolle hat denn ihr Sohn gespielt beim Entstehen dieses Buches?
Yeah, that's a great question. Well, my son is in many ways the sort of truest inciting event.
Das ist eine wirklich gute Frage. Ich denke, mein Sohn ist das ehrlichste und aufrichtigste und nach innen gewandteste Ereignis, das dieses Buch auf den Weg gebracht hat. Er war 4 Jahre alt, als ich mit dem Schreiben dieses Buches begonnen habe, und 7, als es zu Ende ging, das Buch. Und ich denke, das ist ein sehr besonderes Alter bei Kindern, in dem sich die eigene Persönlichkeit stark ausprägt, in dem sie eine eigene Persönlichkeit werden. Und in dieser Zeit merkt man auch, dass sie alles reflektieren, was von uns als Eltern ausgeht. Also sie spiegeln das wider. Und als er so 4 oder 5 Jahre alt war, habe ich gemerkt, dass er einige meiner weniger schmeichelhaften Eigenschaften übernommen hatte. Und das waren Dinge wie eine gewisse Unsicherheit gegenüber Menschen, die ich nicht kannte, oder Misstrauen Fremden gegenüber. Dieser allgemeine Eindruck, dass Fremde einem eventuell schaden könnten. Das war etwas, was ich selbst als Kind in meiner Kindheit erfahren habe, das ich definitiv nicht meinem Sohn weitergeben wollte. Denn er sollte ja ganz normal zur Schule gehen können, Leute treffen, offen sein für alles, was ihm begegnet. Also habe ich realisiert, es muss sich etwas ändern. Und diese Veränderung muss vor allem bei mir stattfinden, damit sie sich dann auch auf meinen Sohn übertragen kann. Und das bedeutete eben auch, dass ich sicherer werden musste in meinem eigenen Körper, mich wohler fühle und meine Reise durchs Leben als Person fortsetzen, die eben der Welt offener gegenübertritt.
And so much of the book is sort of a journey reflecting the right things back to him.
Gleichzeitig aber machen sie eben diese Erfahrung, dass sie feindselig angestarrt werden, dass eben ihr Körper als anders wahrgenommen wird, dass über sie geredet wird. Sie eröffnen ihr Buch auch mit einer ganz krassen Szene. Sie erzählen da von 2 Freunden, wie sie schreiben, und die beiden diskutieren darüber, ob ihr Leben, also das Leben von Chloe Cooper-Jones, ob das eigentlich lebenswert sei. Und der eine der beiden ist der Meinung, dass es in einer besseren Gesellschaft einen behinderten Körper wie ihren, dass es denen nicht geben würde. Also er sagt im Prinzip, jemanden wie dich sollte es nicht geben. Warum steht diese Szene am Anfang des Buches?
These young men who are having this conversation with me are certainly not presenting this idea to me for the first time.
Also ich muss als erstes sagen, dass das, was diese beiden jungen Männer mir sagen, nicht zu sagen das erste Mal ist, dass ich mit diesen Gedanken konfrontiert worden bin. Alle Behinderten laufen mit diesem stillen Wissen herum, dass andere Menschen so denken. Also wenn man sich anguckt, wie behindertes Leben als unwert dargestellt worden ist über die Geschichte hinweg, dann ist das etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen, mit dem dem wir viel konfrontiert werden. Mir war wichtig zu zeigen, wie meine Reaktion darauf ablief. Dass ich nämlich in diesem Fall mich komplett in mich selbst zurückgezogen habe, anstatt darauf zu reagieren. Ich war nicht in der Lage, mich zu verteidigen oder auch nur Fragen zu stellen. Ich habe einfach nur darauf gewartet, dass dieser Moment vorübergeht. Und was jetzt interessant war, dass das das erste Mal war, dass ich bewusst dieses Verhalten bei mir festgestellt habe. Und das ist der Gedanke, der dieses Buch in Gang gebracht hat. Dass ich nämlich gedacht habe, ich möchte in die Welt hinausgehen mit all ihrer Grausamkeit, ihrer Liebe, ihrer Komplexität und mit besseren Fähigkeiten, darüber zu sprechen, mich damit auseinanderzusetzen. Also weniger gleichgültig und still zu sein und die Dinge einfach nur geschehen zu lassen. Das Buch, muss man dazu sagen, endet ja auch in einer Bar, in einer anderen Stelle, wo eine andere Person eine Bemerkung über meinen Körper macht. Ich in diesem Fall aber ganz anders damit umgehe. Nicht die Welt hat sich verändert, sondern ich gehe anders mit der Welt um. Es ist also ein inneres Wachstum.
I can meet the world differently, so an internal growth.
Und zwischen diesen beiden Bar-Szenen, wo sie beide Male angegriffen werden, da liegt eine Reise, Sie haben es auch schon gesagt, und das ist eine Reise zu ganz verschiedenen Erfahrungen von Schönheit. Schönheit in der Kunst, Schönheit in Landschaften oder auch bei einem riesigen Popkonzert oder auch Schönheit, wenn man einem begnadeten Tennisspieler zusieht, wie er seinen Körper bewegt. Das Buch hat ja die Schönheit auch im Titel, Easy Beauty. Warum ist das eine Reise auf den Spuren der Schönheit? Sie hätten ja auch die Welt durchforsten können nach Spuren von Fairness oder Gerechtigkeit. Warum ist es die Schönheit gewesen?
That's a great question. Each chapter is focused on seeking out beauty.
Das ist eine sehr gute Frage und in der Tat geht es in jedem Kapitel um die Suche nach der Schönheit in verschiedenen Varianten. Der Grund dafür, dass ich das gemacht habe, ist der, dass ich Philosophie studiert habe und ich mich viel mit der Philosophie der Kunst und der Ästhetik befasst habe. Es gibt eine Autorin und Philosophin, Iris Murdoch, die viel über die Theorie von Gerechtigkeit und ethischem Verhalten geforscht hat. Und sie hat da eine These, die nennt sie Unselfing, vielleicht die Ablösung vom Selbst, könnte man sagen. Indem es darum geht, dass man nur ein Leben hat, in einem Körper und Geist und einer Perspektive eingeschlossen ist. Und wenn man eine Veränderung daraus wünscht, braucht man Erfahrungen. Und diese Erfahrungen muss man in der Außenwelt einsammeln. Und am effektivsten dafür seien Erfahrungen, so Iris Murdoch, von Schönheit. Wenn zum Beispiel in meinem Fall jetzt mit der Kunst oder mit einem Athleten beim Tennis. Und durch diese Perspektive der anderen kann man dann auch schaffen, die Welt anders wahrzunehmen. Die Frage ist dann, wie bringt uns Schönheit dazu, in einer besseren Welt zu leben und besser zu uns und anderen zu sein?
You know, how does beauty make us live in a better world and be better to ourselves and to others?
Dann würde ich mir erstmal gerne zwei Ihrer Schönheitserfahrungen mit Ihnen anschauen. Die erste, von der Sie erzählen, ist die Begegnung mit einer Marmorskulptur, der Raub der Proserpina des italienischen Künstlers Gian Lorenzo Bernini. Da beschreiben Sie viele körperliche Erfahrungen nebeneinander. Da gibt es schwitzende Touristenmengen, die sich da um diese Skulptur drängen in einem römischen Museum. Sie schreiben über Ihre eigenen schmerzenden Beine, aber eben auch über die Sinnlichkeit dieser Skulptur, wo man den Eindruck hat, dass der Marmor, dieser harte Stein, dass der so weich und warm und zart wirkt wie menschliche Haut. Was ist für Sie so stark an dieser Skulptur, an diesem Raub der Proserpina, dass Sie gesagt haben, das wird die erste Schönheit in meinem Buch?
Ich denke, darauf gibt es erstmal eine ganz einfache Antwort, denn jeder, der zum ersten Mal eine Statue von Bernini sieht, ist beeindruckt von dem, was man mit Marmor machen kann, was möglich ist, von dieser Meisterschaft und empfindet das einfach erstmal als inspirierend. Die Chloe in dem Buch, also ich, bekommt hier die Gelegenheit, einen bewunderten Körper zu sehen, einen Körper, der als schön gilt, den die Menschen für seine physische Schönheit bewundern. Und etwas zu sehen, was allgemein für physische Schönheit gehalten wird, hier aber unbeweglich ist und nicht reagiert, also intensiv betrachtet werden kann, man kann sich intensiv damit befassen, ohne dass man sich Gedanken machen muss, wie das vielleicht wahrgenommen wird, weil alles auf dieses Objekt übertragen werden kann. Das ist also ein sicherer Ausgangspunkt, um sich mit Schönheit und Körper zu befassen. Dann werden die Erfahrungen im Buch komplexer. Es gibt gemeinsame Schönheitserfahrungen mit anderen Menschen zusammen, mit Fremden oder vielleicht mit einem Künstler auf der Bühne, mit einer gewissen Distanz, aber dann auch in einer Menschenmenge, die vielleicht drängelt und einem nahe kommt, um dann am Ende die wichtigste Schönheitserfahrung zu haben, die ich dann mit meinem Sohn teile, der ja die Person ist, bei der es mir am wichtigsten ist, sie mit meinen Eindrücken auch positiv zu beeinflussen. Und der Bogen dorthin begann sozusagen bei dieser Statue. Und der Marmor als Ausgangspunkt eines Körpers, der nicht auf die Welt reagiert, war mir insofern wichtig.
Wouldn't take on anything from the world.
Die Philosophin und Journalistin Chloe Cooper-Jones hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Easy Beauty, Blick auf meine Behinderung. Es geht um lebensverändernde Erfahrungen mit Schönheit in diesem Buch. Eine davon ist ein Konzert der Popqueen Beyoncé im San Siro-Stadion in Mailand. Da ist Chloe Cooper-Jones durch mehrere Zufälle auf den Seitenrand der Bühne geraten, war also sehr nah dran an Beyoncé. Und ich habe sie gefragt, was für eine Erfahrung von Schönheit war das denn bei diesem Konzert?
I wasn't on stage with Beyoncé, but yes, I got to be on the sort of corner and see her from certainly the best seat in all of San Siro.
Also erstmal muss ich sagen, ich saß nicht direkt auf der Bühne bei ihr. Ich saß am Rand, an einer Ecke der Bühne, wahrscheinlich allerdings der beste Platz im San Siro Stadion, um das Konzert zu erleben. Beyoncé an sich ist eine interessante Figur, ein bisschen zwischen der Statue und der Familiengeschichte am Ende. Also sie ist eine sehr reale Person, aber dennoch weit weg von unseren Annahmen, die wir über sie haben, als Menschen, die wir ihre Musik hören oder ihr Publikum sind. Das ist oft so bei Menschen, die eine große Bekanntheit haben, dass sie so eine Art Mittelding zwischen Mensch und Kunstobjekt sind. Und so ist sie auch in der Mitte des Buches angeordnet. Also wie dieser Moment mich beeindruckt hat. Und diese Kraft der Präsenz, ihre Wirkung auf andere. Es ist ja nicht nur, dass er jemand ist, der singt und tanzt, sondern sie gibt spürbar ihren gesamten Körper und Geist an das Publikum, an die Menschen, die ihr zuhören, an fremde Menschen. Und man spürt, wie das Publikum reagiert, wie es praktisch antwortet. Und einige Menschen im Publikum, so mein Eindruck, fühlten sich wirklich auch gesehen. Meine Frage für mich war nun, wie kann ich das auf viel kleinerer Ebene in mein Leben übertragen, mit Leuten, die mir nahestehen. Und ich habe gemerkt, dass ich oftmals nur physisch anwesend war und mental ganz woanders. Dass ich mich nicht emotional oder verletzbar gezeigt habe, dass ich eigentlich nur zur Hälfte da war. Und in diesem Moment ist der Wunsch entstanden, zu versuchen, mehr da zu sein, mehr ich zu sein. Und dass das einen positiven Effekt auch auf andere Menschen haben würde, das habe ich gemerkt. Das ist eine große Gabe dieser Künstlerin, die ich so nicht erwartet habe, die sie mir aber weitergegeben hat. Diese Wellen der Emotionen, die sie ausgestrahlt hat, das war etwas, was ich mitgenommen habe, eine Lehre, wie wir unser Leben ein bisschen besser leben können.
So that was the biggest lesson. It was like, how do we do this in our daily lives a little bit better?
Für mich war das sehr aufregend, muss ich sagen, davon zu lesen, was Sie schreiben über Ihre Erfahrungen mit Schönheit. Also auch als jemand, der sich viel mit Schönheit in der Literatur jetzt in meinem Fall beschäftigt. Und ich fand es auch wirklich toll, davon zu lesen, wie Sie beschreiben, wie Sie diese Schönheitserfahrung zu mehr Offenheit, zu mehr Verletzlichkeit, zu mehr Aufmerksamkeit führen in Ihrem Leben, in Ihrem konkreten Fall. Andererseits musste ich auch wieder daran denken, dass es ja so viele Beispiele gibt von Menschen, die sich mit schönen Dingen beschäftigen und trotzdem grausame Dinge tun. Also was uns hier in Deutschland besonders nah ist oder was wir besonders gut kennen, leider sind die Beispiele von Nazis, die klassische Musik geliebt haben und trotzdem massenhaft Menschen umgebracht haben. Also man kann nicht sagen, dass die Erfahrung von Schönheit grundsätzlich Menschen besser macht. Oder wie sehen Sie das?
Oh, I think that's completely right. The
Ja, ich denke, das stimmt. Ich denke, dass die Erfahrung von Schönheit auf verschiedenste Art und Weise genutzt werden kann. Auch historisch betrachtet sieht man, dass Schönheit ja oft nur zum eigenen Vergnügen von Menschen genutzt wurde oder auch ein Wunsch der Macht verkörperte, dass man nur für sich selbst die Gaben der Schönheit sicherte als Besitz. Iris Murdoch sagt auch nicht, dass die Schönheit uns zu besseren Menschen macht. Das wäre ja eine ahistorische Betrachtungsweise. Aber sie sagt, man kann die Schönheit so nutzen. Man kann die Schönheit so nutzen, dass sich verschiedene Türen des Selbst öffnen, dass man die Größe der natürlichen Welt reinlassen kann, zulassen kann, wahrnehmen kann, dass die eigenen Interessen am Ende klein und mickrig erscheinen angesichts der Großartigkeit der Natur, sei das jetzt ein schönes Meer oder die Berge oder was auch immer. Man kann sich auch auf den Geist einer anderen Person einlassen oder ihre Perspektive annehmen. Viele Leser kennen das, dass sie Teile der Welt erfahren, an denen sie noch nie waren, dass sie Erfahrungen machen, teilen, die sie selbst so nicht erfahren haben. Und tatsächlich zeigt die Forschung, dass das Empathie erweiternd wirkt, dass das eine Kraft entwickelt. Aber man kann natürlich nicht davon ausgehen, dass es unbedingt so ist. In diesem Sinne ist ein Teil des Buches auch eine Aufforderung zum Handeln, dass man nämlich die Schönheit sich in diesem Sinne zu eigen macht, indem man die eigene Perspektive erweitert, indem man zulässt, dass das eigene Verlangen nach Status, Prestige, Macht oder was für immer nichtige Dinge einem im Leben groß erscheinen, eben in Perspektive setzen lässt, dass man sieht, was das eigentlich nur bedeutet. Also man hat die Wahl, man kann sich selbst entscheiden. Ich beginne ja meine Reise auch nicht mit einer endlosen Kapazität für die Schönheit. Das entwickelt sich ja Stück für Stück. Ich arbeite mich heran. Mir gelingt das ja auch nicht perfekt, aber ich bringe mich jedes Mal ein Stück näher an Iris Murdochs Ideal, die Grenzen des eigenen Selbst zu überschreiten.
And by the end, I'm not perfect at it either, but I'm a little bit closer to my goal of Iris Murdoch's ideal of unselfing.
Und diese Reise kann man nachvollziehen, wenn man das Buch liest. Easy Beauty, Blicke auf meine Behinderung. Das Buch ist im Suhrkamp Verlag erschienen mit 330 Seiten. 22 € ist der Preis. Geschrieben hat es Chloe Cooper-Jones. And I wish to thank you very much for joining us.
Thank you so much for having me.
Und vielen Dank an Marei Amir. Sie hat das Gespräch hier für uns im Deutschlandfunk Kultur übersetzt. Unsere Krimi-Expertin Sonja Hartl, die ist sehr angetan vom neuen Kriminalroman der amerikanisch-irischen Autorin Una Mannion. Sag mir, was ich bin, so heißt dieses Buch, steht auf Platz 6 unserer Krimi-Bestenliste. Sonja Hartl gehört zur Jury dieser Liste und sie verrät uns, was sie so begeistert an diesem Buch.
Neue Krimis.
Philadelphia im Jahr 2004. Inmitten eines Sorgerechtsstreits mit ihrem Ex verschwindet Dina von einem Tag auf den anderen spurlos. Sie lässt zurück ihre 4-jährige Tochter Ruby, die daraufhin mit ihrem kontrollierenden Vater Lucas nach Vermont zieht. 14 Jahre dauert es, bis Bewegung in den Fall kommt. 14 Jahre, in denen Lucas alles daran setzt, Rubys Erinnerungen an ihre Mutter nach seinem Willen zu manipulieren. Una Mannions »Sag mir, was ich bin« ist ein brillant konstruierter Roman. Allein seine Erzählweise hat mich sehr beeindruckt. Die erste Perspektive gehört zu Ruby. Sie entwickelt sich chronologisch linear von 2008 bis ins Jahr 2018. Und so erleben wir, wie Ruby aufwächst, wie sie größer wird und wie sie sich immer stärker von ihrem besitzergreifenden und möglicherweise gewalttätigen Vater löst. Aber auch zugleich zutiefst verinnerlicht hat, dass er alles ist, was sie hat. Die zweite Perspektive, die gehört dann zu Rubys Tante. Sie ist nicht linear erzählt, sondern sie springt in einem Zeitraum von 1998 bis 2018 und liefert damit sorgsam ausgewählte Puzzleteile, die wir brauchen, um uns ein Bild von den Ereignissen, aber auch von den Figuren zu machen. Denn Rubys Tante ist überzeugt, dass Lucas ihre Schwester ermordet hat. und deshalb ihre Nichte Ruby in großer Gefahr schwebt. Alleine durch diese clevere Erzählweise entwickelt sich ein ungemeiner Sog, sodass ich dieses Buch kaum beiseite legen konnte. Dazu liefert Una Menyen dann noch einige Rezeptionsmarker. Am Anfang steht zum Beispiel ein Zitat aus Shakespeares Der Sturm. Und tatsächlich lässt sich dieser Roman wie eine neue, eine feministischere Version lesen. Es gibt aber auch mehrere Hinweise auf Palimpseste und diese Technik des mehrfachen Überschreibens beschreibt die Konstruktion dieses Romans, aber auch Lucas Manipulationsversuche und noch dazu die Art und Weise, wie Erinnerungen im Verlauf der Jahre unzuverlässig werden. Toll aber finde ich, niemand muss dieses Buch so lesen. Es funktioniert gleichermaßen als eine Geschichte über Kontrolle und toxische Beziehung. Und am Ende gibt es dann sogar eine Art kleine Befreiung. Die Auflösung ist jetzt nicht überraschend, aber wie sie ins Rollen gebracht wird, schon. Und deshalb ist Sag mir, was ich bin, für mich eines der Spannungshighlights des Jahres.
Ein Krimi-Highlight des Jahres, Sie haben es gehört, der Roman Sag mir, was ich bin von Una Menyen, der wurde aus dem Englischen übersetzt von Tanja Handels und ist im Steidel Verlag erschienen. Er steht auf Platz 6 unserer Krimi-Bestenliste der Roman. Und die ganze Liste, die finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. In Algerien wurde gestern der Schriftsteller Boualem Sansal verhaftet. Er ist Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels. Er ist ein Kritiker des Regimes in Algerien, engagiert sich stark gegen Intoleranz und Islamismus. Er schreibt auf Französisch und hier im Studio ist jetzt unser Experte für französischsprachige Literatur, Dirk Furig. Sei willkommen, Dirk. Hallo.
Schönen guten Morgen.
Boualem Sansal verhaftet. Was ist da passiert? Was weiß man da über diese Verhaftung?
Man weiß nicht besonders viel. Es war nur so, er hätte gestern aus Algier zurückkommen sollen, nach Paris, wo seine Frau im Krankenhaus liegt. Er ist am 16. November von Paris nach Algier geflogen. Seitdem gibt es keine Nachricht mehr. Die Verwandten wissen nichts. Der Verlag Gallimard weiß nichts. Es wird eben vermutet, dass er verhaftet wird und angeklagt werden soll, weil er die Integrität des Landes verletzt haben soll durch bestimmte Aussagen in sozialen Medien und in Zeitungen.
Ich habe schon gesagt, er ist ein Kritiker des Regimes in Algerien. Wie kritisiert er das? Auf welche Weise?
Er kritisiert sehr allgemein auch den Totalitarismus, der in dem Staatswesen liegt, schon seit langem auch die islamistischen Tendenzen, den Bürgerkrieg, der dazu geführt hat, dass das Land total zerrissen ist, also die mangelnde Meinungsfreiheit, die Unterdrückung der Intellektuellen. Es gibt ja kaum Schriftsteller, Intellektuelle, die noch in Algerien leben. Die meisten leben im Exil in Frankreich. Und auch Boualem Sansal wollte offenbar jetzt dauerhaft nach Frankreich ziehen. Er hat vor einigen Monaten die französische Staatsbürgerschaft angenommen und ist in Paris auf Wohnungssuche gewesen. Das ist das, was man jetzt vom Verlag und aus dem Umfeld der Familie erfahren konnte.
Und es gab gestern noch eine Nachricht aus Algerien, die auch einen Schriftsteller betrifft, in dem Fall Kamel Daoud. Der ist eben auch algerischer und französischer Staatsbürger. Er wurde in diesem Jahr mit dem wichtigsten französischen Literaturpreis ausgezeichnet, mit dem Prix Goncourt. Und der wurde jetzt verklagt in Algerien. Was steckt dahinter?
Ja, eigentlich würde man sagen, es ist so eine Art Privatklage, weil ihm wird vorgeworfen von einer jungen Frau, dass er ihre Lebensgeschichte in den Roman übernommen haben soll, obwohl sie es explizit nicht erlaubt hat. Sie war Patientin seiner Frau, die Psychiaterin ist und hat berichtet von ihrer Verletzung an der Kehle, sodass sie nicht mehr sprechen konnte. Und die Protagonistin in dem Roman Uris von Kamel Daoud ist eine junge Frau, die eben so eine Verletzung sich zugezogen hat durch Terroristen in ihrem Dorf. Aber es ist natürlich völlig unklar, ob diese Geschichte der Frau, die jetzt klagt, stimmt. Und dann kommt ja hinzu, dass Kamel Daoud in seinem sehr, sehr ausführlichen, üppigen Roman das Ganze in eine fiktionale Welt getragen hat. Also selbst wenn diese Anregung davon gekommen sein sollte, ist ja nicht sicher, ob da wirklich Persönlichkeitsrechte verletzt worden sind. Es geht also primär zwar um die Verletzung des medizinischen Geheimnisses, also des Arztgeheimnisses der Frau. Das ist der Anlass dieser Klage. Mhm. Aber was da genau dahinter steckt, ob es wirklich diese junge Frau ist oder ob da andere Kräfte wirken, das ist bislang nicht bekannt.
Dass sich das beides jetzt so zusammenballt in diesen Tagen, das sind ja die beiden international bekanntesten algerischen Intellektuellen und Schriftsteller, also Sansan und Daoud, und dass die beiden jetzt verhaftet wurden, angeklagt wurden. Siehst du da einen Zusammenhang zum angespannten politischen Klima auch zwischen Frankreich und Algerien?
Ja, unbedingt. Vor wenigen Tagen hat Staatspräsident Emmanuel Macron die Souveränität Marokkos über die Westsahara anerkannt bei einem Besuch dort. Und das ist ja ein sehr, sehr langjähriger Streit zwischen Marokko, Algerien und Frankreich, wer dort das Sagen hat und zu welchem Staat das gehört. Ich würde das ganz eindeutig in diesen Zusammenhang mit einbeziehen. Gleichzeitig sind natürlich Kamel Daoud und Boualem Sansal seit vielen Jahren ganz, ganz starke Kritiker des Regimes, der Entwicklungen. Und die werden schon immer angefeindet. Und Kamel Daouds Bücher dürfen nicht in Algerien erscheinen. Deswegen lebt er auch seit einiger Zeit in Paris. Also das geht in die größere Politik hinein. Mhm.
Dirk, dann vielen Dank für diese Aufklärung über die Vorgänge um die beiden algerischen Schriftsteller Kamel Daoud und Boualem Sansal. Du bleibst noch hier im Studio. Wir reden gleich über einen neuen französischsprachigen Roman, der aber dann in dem Fall aus Kanada kommt.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jetzt könnte es gut sein, dass wir Ihnen einen Roman über einen äußerst verführerischen Mann vorstellen. Ein Roman von Kevin Lambert mit dem Titel Querelle de Robert Wall. Man kann bei diesem Titel an einen anderen Roman denken, an Querelle de Brest von Jean Genet, dem französischen Schriftsteller, oder auch an den gleichnamigen Film von Werner Fassbinder. Und da ging es um einen homosexuellen Verführer, also den verführerischen Mann, einen Matrosen und Gauner. Querelle de Robert Wall ist jetzt der erste Roman von Kevin Lambert, der auf Deutsch erscheint. Und Dirk Fuhrig aus unserer Redaktion hat ihn gelesen. Dirk, der Autor, der ist in Deutschland praktisch unbekannt. Wie gesagt, das erste Buch. Ja. Stell ihn doch erstmal vor. Wer ist Kevin Lambert?
Kevin Lambert ist jetzt 32 Jahre alt. Er war Buchhändler, Radiomoderator und Literaturwissenschaftler. Er ist in Quebec als wilder, ja leicht polarisierender Schriftsteller bekannt. Und er ist vor allem in Europa, in Frankreich, letztes Jahr bekannt geworden, 2023, weil er da auf vielen Preislisten gestanden hat. Er hat auch zwei wichtige Preise gewonnen und war in der ersten Auswahl für den Prix Goncourt. Und dann ist so eine Debatte um ihn entstanden, weil manche ihm vorgeworfen haben, er hätte einen Sensitivity Reader beschäftigt, also sein Romanmanuskript überprüfen lassen auf korrekte korrekte Formulierungen, damit niemand verletzt wird. Das ist in Kanada auch nicht irrelevant, weil es da ja viele Indigene gibt. Und das hat manche Leute an Zensur erinnert in Frankreich und hat dann also seinen Namen auch bekannt gemacht.
Und jetzt bei diesem Roman, der jetzt bei uns zuerst von ihm erscheint, Querelle de Robert Wall, ich versuche es gerade zusammenkriegen. Ja. Es geht wohl um einen sexuell äußerst attraktiven und auch aktiven Mann, und dann achtsames Erzählen könnte in einen Widerspruch zueinander geraten.
Ja, das ist irgendwie ganz interessant, weil dieser Roman, Querelle de Robert Wall, ist überhaupt nicht sachte erzählt oder achtsam. Da geht es zum Teil relativ derb zu bei sexuellen Praktiken. Also dieser Querelle, ein wunderschöner, junger Typ, der kommt in ein Wald. Arbeiter-Setting, also es geht um Sägemühle irgendwo auf dem Land, wo seine Eltern herstammen, und er verführt die ganzen Jugendlichen in diesem Dorf, die ihm verfallen wegen seiner Schönheit und erotischen Ausstrahlung. Und das bringt natürlich andere auf die Palme, vor allem die heterosexuellen Männer, die damit gar nicht viel anfangen können. Und da entspinnt sich eine sehr gewaltsame Geschichte, die auch nicht besonders achtsam erzählt wird.
Und das ist ja auch offenbar ein Zusammenprall verschiedener Milieus. Also geht es um diese homosexuellen Geschichte dann wahrscheinlich auch noch hinaus?
Ja, es geht weit darüber hinaus, denn es geht auch um den Zusammenprall von Stadt und Land. Also das, was wir auch bei uns mitunter kennen. Also die einfachen Leute vom Lande, die mit den woken Menschen und diversen Menschen aus der Stadt, aus Montreal, da kommt der Querelle her, wenig anfangen können und die dann auch noch sexuell divers sind. Also das spitzt sich dann sehr, sehr stark zu. Wie gesagt, es endet in Gewaltorgien, in sehr blutigen Beschreibungen. Da wird dann auch umgebracht, der Querelle, letztendlich. Es geht aber auch, und das ist das Interessante an dem Buch, es geht nicht nur um diesen Zusammenhang, sondern es geht auch um Klassenkämpfe, denn die Waldarbeiter streiken, weil sie sich ungerecht behandelt, ausgebeutet fühlen. Sie gehen auch sehr gewalttätig gegen ihren Chef vor, den Unternehmer, dem die Sägemühle gehört. Und da entspinnt sich also so etwas, wo es um unterschiedliche Dominanz Systeme geht, um Machtverhältnisse, um Klassenkampf letztlich.
Und diese beiden Stränge, also das sexuelle Thema und das Klassenkampfthema, wie bringt der Autor das dann erzählerisch und sprachlich zusammen?
Also das ist eben das wirklich Interessante und Schöne an diesem Buch, dass er das wirklich gut verknüpft in einer ganz interessanten Weise. Es ist nicht irgendwie anklagend oder klassenkämpferisch geschrieben, sondern das Ganze ist hochartifiziell. Ich würde fast sagen, ja, in so einer opernhaften Künstlichkeit mitunter. Also die Szenen haben sehr viel Theatrales an sich. Und das erinnert natürlich, Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, an Rainer Werner Fassbinder, an diesen Film Querelle mit Jeanne Moreau und Brad Davis, wo das Ganze auch in einer sehr üppigen, kitschigen Atmosphäre mitunter auch berichtet wird. Und da bezieht er sich auch sehr stark drauf, also vor allem aber natürlich auf die Romanvorlage von Jean Genet, der eben der Roman, den Rainer Werner Fassbinder da verfilmt hat. Und man kann durchaus sagen, also Kevin Lamberts Roman, der ist durchzogen von einer wirklich brodelnden, mit Gewalt unterlegten, aggressiven Melancholie. Das ist ein schwebender, sehr gefangennehmender Ton, den Frank Weigand auch äußerst suggestiv ins Deutsche gebracht hat. Das ist wirklich auch im Deutschen sehr eindringlich zu lesen. Ornamentale Sprache, gerade wenn Querelles Schönheit gepriesen wird und seine erotische Anziehung erläutert wird, das kommt im Deutschen ohne irgendein Klischee zur Geltung. Und man kann wirklich sagen, Symbiose aus Klassenkampf, Sozialdrama und homoerotischem Gefühlskino, das ist dem Kevin Lambert außergewöhnlich gut gelungen. Und deswegen ist das ein äußerst interessantes Buch, das es jetzt zu entdecken gilt, auch bei uns.
Dann vielen Dank für diese Empfehlung für den Roman Querelle de Robert Wall von Kevin Lambert. Wie gesagt, übersetzt von Frank Weigand aus dem Französischen, sehr gut übersetzt, wie Dirk Furig sagte. Das Buch ist im Secession Verlag erschienen.
Straßenkritik.
Mein Name ist Martin Frech. Ich wohne hier in Berlin-Kreuzberg. Ich habe lange als Taxifahrer gearbeitet. Ich habe auch als Werbetexter gearbeitet. Ich lese gerade die schönsten deutschen Erzählungen des 20. Jahrhunderts. Ist sehr gewagt, weil das Mittel der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts erschienen ist. Also danach kann nichts mehr drin sein. Es ist von Hermann Kästen herausgegeben. Die Erzählungen sind chronologisch angeordnet. Man erhält Einblicke in die entsprechende Zeit, was für die Menschen wichtig war, wie sie gelebt haben, wie ihr Alltag ausgesehen hat. Man kann in die jeweiligen Jahre reintauchen und sehr schnell einen Eindruck von einem bestimmten Autor gewinnen. Unmittelbar nach Thomas Mann kommt Kafka. Und während diese Thomas Mann-Geschichte ganz fein ziseliert daherkommt, kommt der Kafka. Wie mit dem Vorschlaghammer, ja. So erscheint sehr prägnant, was die unterschiedlichen Autoren voneinander unterscheidet. Das finde ich interessant und würde ich wirklich auch weiterempfehlen.
Martin Frech liest in Berlin die schönsten Erzählungen des 20. Jahrhunderts, herausgegeben von Hermann Kästen. Sie haben es gehört, das ist ein schon älteres Buch. Eine antiquarische Ausgabe gibt es zum Beispiel im Pawlak Verlag.